Am nächsten Abend packte Sean gerade seine Sachen, als jemand an seine Schlafzimmertür klopfte. »Herein?« Champollion schob seinen Kopf durch die Tür. »Hat Alicia mit Ihnen gesprochen?« fragte Sean. »Wegen des Umzugs, ja. Ich habe keine Probleme, wenn Sie den Schutzengel für Vici spielen wollen. Sie sollten nur darauf achten, nicht auch als Leiche zu enden. Selbsterhaltung stand schon immer weit oben auf meiner Prioritätenliste.« Sean machte seine Tasche zu und stellte sie auf den Boden. »Wissen Sie, wir haben nie darüber gesprochen, was Sie eigentlich in Babbagetown tun.« »Ich habe mich darauf verlassen, dass Len Ihnen alles erklärt. Da Len mir diese Ehre nicht mehr erweisen kann, würden Sie eine Tour mit mir machen? Wie wäre es jetzt gleich mit einem Spaziergang zu Baracke 2?« »Dann wissen Sie also von Baracke 2? Hören Sie, ich will ja nicht den Eindruck machen, als wollte ich Ihnen nicht helfen. Dann handeln Sie auch danach«, unterbrach ihn Sean. »Gewisse Dinge muss man nun mal vertraulich behandeln.« »Lassen Sie mich Ihnen die Situation erklären, Champ. Erst einmal arbeite ich mit Sheriff Hayes an dem Fall zusammen. Zweitens haben wir zwei Leichen, die mit Babbagetown in Verbindung stehen. Ich bezweifle, dass Sie auch noch eine dritte sehen wollen, besonders wenn Sie selbst diese Leiche sein könnten.« »Ich? Sie glauben, dass ich in Gefahr schwebe?« »Ich weiß, dass ich in Gefahr bin, also gilt das sicher auch für Sie.« Champ versteifte sich. »Das alles ist mir sehr unangenehm. Meistens haben Leute, die sich verweigern, etwas zu verbergen.« Champ errötete. »Ich habe nichts zu verbergen.« »Gut, dann sagen Sie mir, wo Sie in der Nacht waren, in der Len Rivest starb, zwischen Mitternacht und 2 Uhr.« »Ich muss mich dazu nicht äußern.« »Das stimmt. Rufen Sie Ihren Anwalt an. Halten Sie den Mund. Lassen Sie das FBI jedes Detail Ihres Lebens bis zur Vorschule ausgraben. Doch anders als ich ist das FBI sehr, sehr gründlich.« Champ dachte nach. »Ich konnte nicht schlafen. Da bin ich zur Baracke gegangen, um mir ein paar Testergebnisse anzusehen.« »Hat Sie jemand gesehen?« »Natürlich. Es ist immer irgendwer dort. Wir arbeiten rund um die Uhr.« »Dann waren Sie also die ganze Zeit dort? Gibt es Zeugen?« Schweiß schimmerte auf Champs Stirn. »Ja, soweit ich mich erinnern kann. Legen Sie mich aber jetzt nicht auf die Minute fest.« »Gut, jetzt lassen Sie uns mal Ihre Baracke ansehen.« Auf dem Weg fragte Sean: »Haben Sie eine Putzkolonne oder wird das auch von Ihren Leuten erledigt?« »Die Putzfrauen kommen täglich in mehreren Schichten. Es sind immer gleichzeitig ungefähr 2 Dutzend da.« Er deutete nach vorne, wo eine Frau in weißem Kittel einen Wäschewagen vor sich herschob. »Die Wäscherei ist in Baracke 3 untergebracht, neben der Zentrale des Sicherheitsdienstes. Das Personal ist überprüft worden und trägt Uniformen sowie nicht übertragbare Sicherheitsausweise. Reicht das?« Baracke Nummer 2 war weit größer als Alicias Reich. Um durch die geschlossene Eingangstür zu kommen, musste Champ seinen Ausweis durch einen Kartenleser ziehen und seinen Fingerabdruck nehmen lassen. Das Innere der Baracke bestand aus einem riesigen Arbeitsraum in der Mitte, umrahmt von mehreren kleineren Räumen. Sean sah hochentwickelte Maschinen und die Spezialisten, die daran arbeiteten. Champ führte ihn zu einem ovalen Tisch mit Glasplatte. Unter dem Glas befand sich eine kleine, seltsam aussehende Maschine. »Was ist das?« fragte Sean. »Eine Turing-Maschine.« »Turing? Wie in Monk Turing?« »Nein, wie in Alan Turing. Monk und er waren aber verwandt. Alan Turing war ein Genie, das im Zweiten Weltkrieg Millionen Menschenleben gerettet hat.« »Wie das?« »Turing war Mathematiker, obwohl dieses Wort dem Mann kaum gerecht wird. Er hat im berühmten Bletchley Park vor den Toren Londons gearbeitet. In Erinnerung an die Codeknacker in Bletchley haben wir unsere Gebäude Baracken genannt und nummeriert. So haben sie es damals auch gemacht. Nun, einfach ausgedrückt, hat Turing die Bomber-Maschine entwickelt, die einen der wichtigsten deutschen Enigma-Codes geknackt hat. Aufgrund seiner Arbeit ist der Krieg in Europa mindestens 2 Jahre früher zu Ende gegangen. Er war übrigens homosexuell. Gott sei Dank hat die Regierung das damals nicht herausgefunden. Sie hätten ihn sofort rausgeworfen und dann hätten die Alliierten vielleicht den Krieg verloren. Doch nach dem Krieg wurde Turings Homosexualität entdeckt. Seine Karriere war ruiniert, weil es damals andere, dämliche Moralvorstellungen gab. Und schließlich hat er Selbstmord begangen. Sie haben von einer Turing-Maschine gesprochen. Ja, Turing hat sich eine universelle Denkmaschine ausgedacht. Ein besserer Begriff fällt mir nicht ein. Auch wenn sie sehr einfach aussieht, so kann ich Ihnen versichern, dass eine Turing-Maschine mit den richtigen Befehlssätzen jedes Problem angehen kann. Alle heutigen Computer basieren auf dieser Idee. Niemand kann einen klassischen Computer erfinden, der vom Konzept her besser oder leistungsfähiger ist als eine Turing-Maschine. Man kann allenfalls einen Computer bauen, der die einzelnen Schritte schneller ausführt. Und Monk Turing war mit diesen Dingen vertraut. Ja, er war ein sehr begabter Physiker. Und das, was er wusste, hätte man verkaufen können? Es könnte durchaus Leute geben, die bereit wären, dafür zu zahlen. Hat Ihnen gegenüber je irgendjemand erwähnt, dass es Spione in Babbage Town geben könnte? Sean fragte es bewusst beiläufig, um die Reaktion des Mannes zu sehen. Wer hat Ihnen das gesagt? Dann wissen Sie also von potenziellen Spionen. Nein, ich meine, nun, möglich ist es schon. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir die Wahrheit. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es hier Spione gibt, aber falls es welche geben sollte, hinter was wären sie her? Wir haben hier ungeheure Datenmengen aus jahrelanger Forschung, Trial and Error, Daten, die ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Tatsächlich nähern wir uns der Antwort auf unsere Fragen. Wäre es die Sache auch wert, einen Krieg dafür zu riskieren? Champ starrte ihn an. Bei Gott, ich hoffe nicht, aber Monk Turing ist vor einigen Monaten ins Ausland gefahren. Sie müssen seinen Urlaub genehmigt haben. Wissen Sie, wo er gewesen ist? Nein, aber er hat gesagt, er müsse in einer Familienangelegenheit fort. Sie glauben doch nicht etwa, dass Monk Turing ein Spion war? Sean antwortete nicht darauf. Er schaute zu einer Arbeiterin, die gerade die Baracke verließ. Als die Frau durch die Tür ging, blinkte kurz eine Lichttafel daneben. Sean hatte die Tafel vorher gar nicht bemerkt. Was ist das? Ein Scanner. Er zeichnet automatisch auf, wer wann geht. Ja, stimmt. Len Rivest hat mir von dem Computerlog erzählt. Auf diese Weise hat man auch Monk Turings Bewegungen nachvollziehen können. Also brauchen wir nur den Computer zu fragen, wann sie gestern Nacht gekommen und gegangen sind. Champ wollte gerade etwas darauf erwidern, als plötzlich die Tür aufflog. Sheriff Hayes rauschte mit einem Sicherheitsmann herein. »Ich habe sie überall gesucht«, sagte Hayes außer Atem zu Sean. »Wir sind zu einem Meeting bestellt, sofort, mit Ian Whitfield. Das heißt, eigentlich will er nur mich sehen, aber ich will sie dabei haben.« »Wer ist Ian Whitfield?« »Er leitet Camp Peary. Wir sollten uns beeilen.«